diesen Satz schon mal gehört hast, ob du ihn kennst. Wichtig ist, dass du genau verstehst, was dieser Satz meint. Nämlich, was ich über andere sage, welche Urteile ich über andere treffe. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr deutlich besser. Dann erzähle ich euch auch keinen Quatsch. Was ich über andere sage, oder welche Urteile ich über andere Menschen treffe, das sagt doch immer etwas aus über mich, über meine Gefühle, meine Persönlichkeit, mein Selbstbild. Im Moment ist eine Zeit, in der viel über andere gesagt wird, nehme ich so wahr. Es gibt viele Peters und viele Pauls und Peter redet viel. Ich glaube, wir, die wir hier sitzen, leben in einer kleinen Bubble oder leben in Verhältnissen, in denen wir relativ moderat durch diese Zeit kommen und relativ gnädig und gutmütig mit auch Entscheidungsträgern umgehen können. Wir haben relativ moderaten Blick auf die Sache. Zumindest können wir gut relativieren. Wir sind nicht so, also ich nehme uns jetzt oder mein Umfeld nicht so sehr wahr, dass das die krassen Urteilsfäller sind. Grundsätzlich aber ist diese Zeit ein gutes Beispiel für diese Predigt, weil ich merke oder wahrnehme, dass man und wir als Gesellschaft vielleicht einfach schnell dabei sind, Urteile zu fällen. Es ist ja so, dass niemand so wirklich weiß, was richtig ist. Vielleicht hat man sich im Sommer ein bisschen so gewähnt, dass man glaubt, okay, man wüsste, wie es kommt und man bereitet sich vor. Und die letzten Wochen haben aber gezeigt, so richtig wusste jetzt auch wieder keiner, wie man was zuerst macht. Gefühlt aber machen es trotzdem alle anderen falsch. Und das wird sich auch gerne gesagt, in Talkshows, in Zeitungen, überall da, wo man irgendwie mediale Aufmerksamkeit hat, wird diskutiert und man weiß immer relativ genau, wie es nicht geht. Ich habe relativ wenig Leute gehört, die sagen, wie es geht. Und das Schwierige daran ist, dass es eine Pandemie ist, für die es keinen Schuldigen gibt. Für die es irgendwie auch, es gibt, also Trump sagt, es ist China, aber so richtig gibt es keinen Schuldigen. Es gibt keine genauen Einschätzungen, alles wissenschaftlich so halb evident noch. Und Prognosen sind auch nicht unbedingt wasserdicht. Es gibt viele Fragen, keine eindeutigen Antworten, viel Entbehrung, wenig Prozess oder Fortschritt. Und all das scheint ziemlich an uns als Gesellschaft und vielleicht auch an dir persönlich zu nagen. Und trotzdem bleibt die Aufgabe für uns, für jeden, wie verhalten wir uns richtig? Für die einen sind wir als Gesellschaft zu vorsichtig, für die anderen zu unvorsichtig. Und vielleicht sind wir da bei alle irgendwann unzufrieden. Und weil wir selber nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen, schauen wir uns um und zeigen mit dem Finger auf andere und suchen den Splitter im Auge des anderen. Dieses Bild vom Splitter im Auge ist in unseren Sprachgebrauch so übergegangen. Das Bild kennen wir. Es geht zurück aber auf Jesus von Nazareth, der dieses Bild, dieses Sprachspiel benutzt hat in einer Rede, der Bergpredigt. Und mittlerweile wisst ihr es wahrscheinlich, mit der beschäftigen wir uns. Das ist unser Bergwerk. Die letzten Monate haben wir uns mit dieser Reihe beschäftigt, mit dem Untertitel Auf der Suche nach dem Himmel auf Erden. Und wir sind fast oben. Vielleicht habt ihr den kurzen Trailer auf Instagram gesehen. Wir haben vielleicht ordentlich gehechelt die letzten Wochen und Monate. In diesem Trailer ist jemand, der läuft so einen Trail hoch und ist quasi auf dem Weg zum Gipfel. Man hört ihn hecheln und vielleicht hecheln wir auch, sind aber kurz vor dem Ziel. Es ist die vorletzte Etappe auf dem Weg zum Gipfel. Und dann, wenn wir diesen Gipfel erklommen haben, werden wir auch wieder zurückgehen und gehen in die Weihnachtszeit über. Und warum quasi das jetzt schon in dieser Predigt quasi anklingt oder wie das anklingt, werdet ihr gleich mitkriegen. Damit ihr aber mit einsteigen könnt in die heutige Etappe ins Bergwerk, des Bergwerks, lese ich euch einen nächsten Abschnitt aus der Bergpredigt vor. Ihr findet ihn, diesen kleinen Abschnitt, in Matthäus, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 7, Verse 1 bis 6. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Nächsten siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder, deiner Schwester sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, du Heuchler, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders, deiner Schwester ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Dieser Splitter und der Balken im Auge. Dieses Bild nutzt Jesus, um seinen Hörerinnen über ihren Umgang mit Urteilen, zu sprechen. Wie gehe ich mit meinen Nächsten um? Wie beurteile, wie verurteile ich? Oder wann tue ich das? Und auch, wann und wie verurteile ich mich selbst? Wenn man sich diesen Text so durchliest, vielleicht klang es in euren Ohren auch gerade so, dann ist es relativ klar oder relativ schnell auf der moralischen Ebene. Und man könnte sagen, kümmere dich darum, dass dein Balken nicht zu groß ist. So. Verurteile niemanden und dann wird es schon klappen. Auf dieser Ebene könnte man relativ schnell mit der Predigt fertig sein. Urteile nicht, kümmere dich um deinen Balken und dann ist gut. Damit wäre der Text aber seiner Tiefe beraubt, seiner Kraft beraubt. Denn was Jesus hier sagt, das hat ganz viel mit uns, mit dir selbst zu tun, mit deinem Inneren. Nochmal zurück zum Anfang. Die Pandemie der letzten 6 Monate zeigt, es ist ziemlich unbefriedigend und schwer auszuhalten, nicht genau zu wissen, was richtig und was falsch ist, was als Nächstes kommt. Denn der Mensch scheint nicht gerne im Unklaren zu sein. Der Mensch ist nicht gerne ahnungslos. Ich zumindest bin nicht gerne ahnungslos und im Dunkeln. Deswegen danke, dass das Licht ein bisschen mehr an ist. Der Mensch ist sich viel lieber sicher, vor allem über sich selbst. Und das macht auch Sinn, denn wenn ich in meinem Leben ständig mit Fragen konfrontiert bin, wenn ich ständig an allem und an mir und an was weiß ich zweifle, wenn ich immer hinterfragen muss und wenn nichts klar ist in meinem Leben, dann führt das in Ratlosigkeit, Verzagtheit, Verzweiflung und ich würde sagen, auf Dauer macht das krank. Das ist nämlich nicht gut auszuhalten. Und deswegen hat der Mensch die Fähigkeit zu lernen, über seine Umwelt zu lernen, über seine Mitmenschen zu lernen, über sich selbst zu lernen. Wer bin ich? Welche Persönlichkeit habe ich? Welche Charakterzüge habe ich? Wann kommen welche zum Tragen? Wie wirkt es auf mein Umfeld? Wie funktionieren andere Menschen? Wie funktioniert diese Welt? Und so weiter und so fort. Diese Fähigkeit haben wir zu lernen und darin ein sicheres Weltbild und Selbstbild zu bekommen. Diese Fragen zu klären, wer bin ich, wer sind die anderen, wo kommen wir her, wo geht's hin, das gehört zu einem Reifeprozess, der in Selbstsicherheit führt. Selbstversicherung könnte man auch sagen, Selbstsicherheit. Und nun grätscht dieser Text an einem Herbstsonntag so rein und ermahnt uns, mit dieser Suche, mit dieser Sicherheit nicht überheblich zu werden. Denn Selbstsicherheit heißt auch, ich beurteile, ja, ich bewerte, ich ordne ein, ich sortiere aus und je mehr ich über das Leben weiß und je mehr ich über mich weiß und desto besser ich darin werde, merke ich auch, ich bin in der Gefahr zu verurteilen. Denn ich weiß ja auch, was der andere braucht und wie der andere tickt und was für den oder die andere gut wäre oder eben nicht, was auch mein Gegenüber aussortieren sollte, wo das Weltbild Macken hat und so weiter und so fort. Ohne es zu merken, fange ich an, Urteile zu treffen und Menschen, die nicht in meine Beurteilung passen, zu verurteilen. Man könnte die These so aufstellen, je sicherer ich mir selbst bin, desto eher werde ich jemand anders darin verurteilen, wenn sie oder er anders sind oder anders handeln? Und hier setzt Jesus mit diesem Bild an. Je mehr ich weiß, was der andere da für einen Splitter im Auge hat, desto eher verliere ich den Blick für meinen eigenen Balken. Also, wenn ich mich konzentriere darauf, was passt nicht, wo ist was schief, wo sollte man etwas anders machen, wo ist ein Mensch nicht so oder so, desto mehr ich mich darauf konzentriere, desto mehr vergesse ich den eigenen Balken in meinem Auge. Und ich verliere die Barmherzigkeit und die Gnädigkeit für den anderen. Vielleicht verliere ich den Blick für Andersartigkeit und den Blick für die Schönheit und die Chance im anderen, in dem, was nicht passt. Vielleicht verliere ich den Blick für den Schatz des Ergänzenden. Und das ist vielleicht etwas, was gerade in diesen Zeiten schmerzhaft ist, auch wenn es Herbst wird, ich verliere Nähe. Ich verliere Nähe. Je sicherer ich mit mir selbst bin, je näher ich mir selbst bin, desto schwieriger ist es, Nähe zu anderen aufzubauen, zu behalten. Denn ich grenze mich ab. Ich setze Grenzen des Richtigen und des Falschen. Und alles, was da nicht reinpasst, muss ich von mir fernhalten. Dem kann ich nicht mehr nah sein. Und das kann dazu führen, dass wir uns voneinander entfernen, weil die Splitter und die Balken immer größer werden. Stellt euch vor, so ein Balken, wenn der in meinem Auge ist und ich nehme ihn nicht wahr, hält er trotzdem Abstand. Der steht ja zwischen mir und meinem Gegenüber, um das Bild mal so weiter zu spinnen. Jesus wirbt hier allerdings auch nicht für Unwissenheit und Profillosigkeit, für ist egal, sondern für mehr geplante Unsicherheit, kalkulierte Unsicherheit im Leben. Denn Unsicherheit schafft Offenheit. Wenn ich weniger Zaun um mich habe oder mehr Türen einbaue, wenn ich mehr offene Gatter habe auf meiner Weide, die ich so bestücke in meinem Leben, dann habe ich auch mehr Leute, die auf meinem Grundstück mitspielen können. Dann habe ich mehr Platz für andere, für anderes. Sich mal bewusst verunsichern, sich auf das Fremde und Unbekannte einlassen, vielleicht auch auf das, was ich schon vor ganz vielen Jahren aus meinem Weltbild gestrichen habe, aus dem System gelöscht habe, das könnte uns wieder näher bringen. Kalkulierte Unsicherheit. Einfach mal die Türen offen lassen. Wenn wir uns nämlich wieder nähern, das andere wieder an uns heranlassen oder die oder den anderen wieder an uns heranlassen, dann fangen wir auch vielleicht wieder an, uns besser zu verstehen. Und wenn wir den oder die Gegenüber besser verstehen, lernen wir vielleicht auch wieder mehr über uns. Wilhelm Dilthey, ein deutscher Philosoph, hat folgenden Satz gesagt: Verstehen ist das Wiederfinden des Ich im Du. Verstehen ist das Wiederfinden des Ich im Du. Und dieses Verstehen, den anderen oder die andere verstehen, braucht eine gewisse Unsicherheit. Denn das eigene könnte sich verändern. Das eigene könnte anders sein, als ich es abgesteckt habe. Denn egal wie fremd mir etwas ist, wenn ich es an mich heranlasse, werde ich auch einen Teil von mir darin entdecken. Wenn ich die Gatter offen lasse und bewusst damit rechne, dass etwas auf meinem Rasen sich abspielt, dann wird mich das verändern. Aber ich werde mich auch darin finden. Vielleicht finde ich in dem Gegenüber, dass ich da wieder nah an mich ranlasse, dass ich verstehen lerne, eine Person, die mit einem genauso dominanten Vater aufgewachsen ist wie ich. Oder ich lerne jemanden kennen, den ich ganz anders eingeschätzt hätte, von dem ich aber lerne, dass sie oder er es genauso schwer hatte in der Kindheit, in der Schule, wie auch immer. Vielleicht lerne ich da eine Person kennen und verstehen, die genau wie ich im Ausland war, die sich von einer fernen Kultur hat prägen lassen, aber ich war in Lateinamerika und sie oder er in Südostasien. Wir sind total unterschiedlich und haben unsere Grenzen vielleicht ganz anders gesteckt, aber wir sehen auch Gemeinsamkeiten und wir finden etwas wieder im anderen. Wir finden das Ich im Du. Und vielleicht merken wir dann, dass die Person, die ich da so ausgeklammert habe, die eigentlich nicht auf meiner Spielwiese sein durfte, die ich vielleicht verurteilt habe, dass die mir doch vertrauter ist und näher ist, als ich dachte. Und vielleicht macht das wiederum was mit mir, mit meinem eigenen Balken. Vielleicht hilft das Verstehen eines anderen auch wieder besser, mich zu verstehen, mir selber wieder näher zu kommen. Wir sind kurz vor der Adventszeit und wir feiern das Nahekommen Gottes auf diese Welt in Gestalt eines Kindes, eines Säuglings. Dieses Ankommen Gottes in einem Säugling, in einem kleinen Kind, das ist sowohl die maximalste Form von Unsicherheit, der sich hätte Gott aussetzen können, die Gott wählen konnte, um nahe zu kommen. Gottes Geschichte mit dieser Welt ist nämlich eine Geschichte von einem Gott, der aus seiner eigenen Selbstsicherheit aussteigt, um nahe zu sein, um uns zu verstehen, um sich wiederzufinden in uns. Zuerst tut er das, indem er einen Teil von sich zur Verfügung stellt, einen Lebensraum schafft, diese Welt, diese Erde schöpft und mit uns teilt. Ein Teil von ihm stellt er uns zur Verfügung und gibt uns diese Erde zum Pflegen, zum Bebauen, zum Lebensraum, ohne zu wissen, wie wir damit umgehen werden. Und dann lässt Gott uns die Freiheit darin, sogar eigene Entscheidungen treffen zu können. Er nimmt uns nicht an die Leine und entscheidet schon, was passieren wird, sondern er lässt sich darauf ein, dass wir uns entwickeln dürfen, ohne zu wissen, ob wir uns mit ihm oder von ihm weg entwickeln werden. Und dann wird dieser Gott Mensch. Dann wird er einer von uns, ein kleiner Säugling am Anfang, der maximal hilflos in einer Krippe liegt und schutzbedürftig ist und darauf angewiesen, dass andere Menschen sich um ihn kümmern, ohne zu wissen, ob das passieren wird. Und dann wird er der Mensch oder ein Mensch, der nicht weiß, ob andere Menschen es bis zum Ende gut mit ihm meinen. Er lässt sich darauf ein, von sich preiszugeben, sich für andere zur Verfügung zu stellen, ohne zu wissen, ob das gut ausgeht, ohne ob diese Menschen, denen er sich da anvertraut, es am Ende wirklich auch gut mit ihm meinen. Er weiß nicht, ob er dabei sterben wird, wenn er sich in der Öffentlichkeit zeigt. Gottes Weg also mit uns, mit dieser Welt, ist ein Weg der Unsicherheit, der geplanten Unsicherheit, weil er uns nah sein will. Und das ist gut und heilsam. Das ist Evangelium. Das ist eine gute Nachricht, denn ein Gott, der alles wüsste, der die Grenzen schon von vornherein abgesteckt hat, der das Zepter darüber schwingt, was richtig und was falsch ist, der würde uns fern sein. Der hätte nichts mit dir und mir zu tun, mit unserem Leben. Der würde mich immer nur an meine Splitter erinnern in meinem Auge und an meine Balken, wenn sie größer werden und ich nicht damit klarkomme und mir trotzdem niemals Nähe, Wärme, Geborgenheit, Barmherzigkeit vermitteln können, weil er mir fern wäre. Ein Gott aber, der sich selbst unsicher macht, angreifbar, verletzlich, der selbst ein Wagnis eingeht, ob das alles so gut geht, der ist mir wirklich nah. Der sitzt mit mir im selben Boot. Amen. Ich mache gleich noch ein Lied von Chrissy an und habe aber noch einen Gedanken, den ihr vielleicht mitnehmen könnt in das nächste Lied. Denn am Ende dieses Textes klappt noch so ein Vers nach. Das Heilige nicht vor die Säue oder den Hunden zum Fraß vorwerfen. Ich finde, das klappt so ein bisschen nach und hat ja nicht ganz so viel mit diesem Text zu tun, aber gibt uns nochmal mit, was die ganze Bergpredigt uns eigentlich vermitteln will. Wie wichtig und wie schön es wäre, wenn das Heilige nicht im Dreck gelassen wird, sondern wenn wir es so behandeln, als ob es wirklich viel wert wäre. Diese Nähe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, diese Heiligkeit in unserem Leben, diese Spuren. Was wäre, wenn wir diese Spuren nicht bei den Schweinen, bei den Hunden lassen würden, sondern wenn wir sie ausgraben würden und hochhalten würden und hochschätzen würden und mit uns rumtragen würden? Vielleicht, genau, nehmt ihr diesen Gedanken mit ins nächste Lied. Thank you. Ich würde gerne mit euch einen Psalm beten, den ihr leider nicht laut, aber einfach mitsprechen könnt in euren Gedanken. Und weil es kalt ist und weil es vielleicht auch eine Gelegenheit ist, sich ein bisschen in eine neue Position zu versetzen, steht gerne dazu auf und probiert mal aus, das im Stehen mit zu beten. Wenn wir beten nämlich, können Haltungen verändern, was wir wahrnehmen oder was wir beten. Psalm 131. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder wenn ich stehe, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Und hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich noch leiten. Ja, deine rechte Hand, sie würde mich halten. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke, sie sind wunderbar. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Wie kostbar sind für mich diese Gedanken, oh Gott. Es sind unbegreiflich viele. Wollte ich sie zählen, so wären sie zahlreicher als alle Sandkörner dieser Welt. Und schlafe ich ein und erwache, so bin ich immer noch bei dir. Erforsche mich, Gott. Und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ich einen Weg einschlage, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat.